Herzlich willkommen beim Podcast Mikrofonierte Gedanken, herausgegeben vom Internationalen Institut für Medien in Wien. Unsere heutige Sendung beschäftigt sich mit den Armeen der Trolle und Astroturfer, die sich gerade in Kriegszeiten überall ausbreiten. Dies war auch das Thema einer Veranstaltung, die unser Institut Mitte Jänner 2023 im Jura-Säufer-Saal in der Wiener Hofburg durchführte. Zu Beginn der Podiumsdiskussion betonte der stellvertretende Institutsvorstand des IEM Wiener, Professor Hannes Fellner von der Universität Wien, in seinem Eröffnungsstatement, dass politisch motivierte Fake News und bewusste Versuche der Einflussnahme auf die Berichterstattung zu einer dramatischen Veränderung von Information und Wahrheitsgehalt von Nachrichten geführt haben. Fellner weiter.
Corona, der Ukraine-Krieg und die damit verbundenen Versteinerungen der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen werden wesentlich künftige Werte des Journalismus bestimmen. Dazu kommt noch eine sich selbst lobende, aber nicht reflektierende, kleine, aber bestimmende Journalistengruppe in den sogenannten sozialen Medien, aber auch die rasche und unkontrollierbare Verbreitung von Verschwörungstheorien zerstört den Wahrheitsgehalt der Information. Der Journalismus ist damit in die größte Krise seiner Geschichte geschlittert. Angeblich unabhängige Nichtregierungsorganisationen wie von der NATO oder Russland gegründete und finanzierte Denkfabriken versuchen auch österreichische JournalistInnen in ihrem Sinn zu beeinflussen und nehmen so direkt Einfluss auf Berichterstattung auch von öffentlich-rechtlichen Medien. Im Ukraine-Krieg werden von vielen Journalisten Informationen aus Kiew gerne ungeprüft direkt übernommen. Statements aus Moskau oder Peking werden dagegen sehr oft hinterfragt. Die Parteilichkeit des Journalismus nimmt zu.
Dieser Verlust an Glaubwürdigkeit hat den Journalismus in seine bisher größte Krise gestürzt. Das Vertrauen in die Medien sinkt weltweit und bereits 2017 wurden die Begriffe Fake News in den USA und alternative Fakten in Deutschland zum Unwort des Jahres gewählt. Fellner?
Wir als Institut sehen es unsere Aufgabe, die wissenschaftliche Aufarbeitung der Phänomene staatlich gesteuerter Fake News und falscher Bürgerinneninformationen, die Informationen der Öffentlichkeit über die Hintergründe, die Aufgaben der Trollfabriken und der damit immer wichtiger werdenden Schutz der Pressefreiheit, der Grund- und Freiheitsrechte der Bürger und Bürgerinnen im Bereich von Information zu dokumentieren und aufzuzeigen. Diese unsere erste Veranstaltung findet in passenden Räumlichkeiten statt. Nicht nur ist ein Teil der Theater-, Film- und Medienwissenschaft hier beheimatet, sondern wir sind auch im Jura-Säufer-Saal. Und Jura-Säufer selbst war ein fortschrittlicher Schriftsteller und Journalist und wurde aufgrund seiner jüdischen Herkunft und seiner politischen Überzeugungen vom österreichischen Faschismus verfolgt und vom deutschen Faschismus ermordet. Mit seinem Werk hat Säufer auch gegen das angeschrieben, was mein sprachwissenschaftlicher Kollege Noam Chomsky als Manufacturing Consent bezeichnet hat. Gemäß Chomsky sind vor allem die großen anglophonen Massenmedien, Zitat, wirkungsvolle und mächtige ideologische Institutionen, die eine systemerhaltende Propagandafunktion erfüllen. Sie stützen sich auf die Kräfte des Marktes, internalisierte Annahmen und eine Selbstzensur. Dabei besteht kein offener Zwang. Massenmedien wirken auf eine Weise des Propagandamodells der Kommunikation. Zitat Ende. Jura Säufer ist auch in einem anderen Zusammenhang passend für die heutige Veranstaltung. Er ist nämlich in Kharkov geboren worden und hier schließt sich ein bisschen auch der Kreis oder ein weiterer Kreis zu der heutigen Veranstaltung. Ich darf jetzt Frau Dr. Julia Belinskaya begrüßen. Sie ist Forschungsassistentin und Lektorin an der Universität Wien und in ihrem Dissertationsprojekt hat sie drei verbundene Prozesse betrachtet, die mit dem heutigen Thema zusammenhängen. Erstens die Mechanismen der Manipulation der öffentlichen Meinung mittels Trolle oder sogenannten Astroturfern. Zweitens Diskussionen, Szenarien und Verbreitung von Verschwörungstheorien auf YouTube und drittens die neue journalistische Sprache und Rhetorik der Insider-News auf Telegram-Channel.
Dennoch gibt es dieses Phänomen schon seit mehr als Jahrzehnt. In den Jahren 2010, 2011, als ich noch in Russland lebte, kannte ich persönlich die Leute, die als Nebenjob Kommentare unter den Nachrichtenartikel in verschiedenen popularen Online-Medien schrieben und dafür aus dem Parteibudget bezahlt wurden. Ich glaube, wir als Gesellschaft und als Wissenschaftler haben etwas Wichtiges übersehen. Wir haben nicht darauf genug geachtet, wie sich die Propaganda verändert und entwickelt hat. Wir haben unterschätzt, welches Propagandapotenzial das Internet den autoritären Staaten bietet, aber auch welche Herausforderungen es für Demokratie mit sich bringt. Das Potenzial des Internets, zu einer neuen für alle zugänglichen Öffentlichkeit zu werden, die in der Lage ist, authentische Kommunikation zu ermöglichen, wurde schon am Ende des letzten Jahrhunderts viel diskutiert. Auf den ersten Blick scheint es, dass das Internet eine sehr niedrige Zugangsbarriere bietet. Das bedeutet, wir alle haben die Fähigkeit, alle möglichen Informationen zu erhalten, zu beantworten, zu kommunizieren und zu kritisieren. Dies stellt ein wichtiges Merkmal der Öffentlichkeit dar: Inklusivität und Gleichheit. Es wurde auch oft gesagt, dass das Internet in den demokratischen Ländern die Autonomie von Staat genießt. Es scheint auch, dass diese virtuelle Öffentlichkeit einen sozialen Wandel fördern kann. Also öffnet das Internet die Tür für die globalen kulturellen und politischen Interaktionen. In dieser vernetzten Welt, in der alle möglichen Informationsquellen mit einem einzigen Mausklick oder Handyswipe verfügbar sind, sollte die Zeit der staatlichen Propaganda eigentlich vorbei sein. Das ist aber nicht. Alle diese utopischen Überzeugungen wurden schon seit früh zerstört. Das Internet ist nicht frei von der Kommerzialisierung und auch den Visionen der großen Technologiekonzerne und Social Media Giants, so wie Meta oder Twitter. Und das Internet ist heute auch sehr fragmentiert. Schon 2006 argumentierte Habermas: Die computervermittelte Kommunikation hat in der Öffentlichkeit kaum mehr als seine parasitäre Rolle zu spielen. Und dazu kommt die Anonymität. Die Anonymität impliziert nicht notwendigerweise Disinformation, Betrug und die Verbreitung von Fake News. Aber sie öffnet die Möglichkeit für diese Aussagen und Manipulationen. Das bedeutet, dass das Internet auch nicht frei von der Politik ist. Schon die ersten Studien haben gezeigt, dass die autoritären Staaten ihre Propagandatechniken angepasst haben, um die Online-Äußerung zu managen und nicht nur zu unterdrücken. Der russische Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 wurde von einer staatlich geförderten Propaganda begleitet, die von den Online-Medien betrieben wurde. Telegram zum Beispiel wurde einerseits zu einer meistgenutzten Plattform für unabhängige Kommunikation und Widerstand in Russland, aber andererseits zum mächtigen Instrument der Verbreitung von Disinformation. Die Anonymität der Plattformen sicherte die Identität der Autoren, bot aber neue Möglichkeiten für staatliche geförderte Informationsoperationen, da die Grenzen zwischen Gerüchten, Fakten und Staatspropaganda auf den Plattformen verschwimmen. In den letzten 11 Monaten wurde ich selbst mehrmals gefragt, ob die Russen den Krieg wirklich unterstützen. Aber ich habe darauf keine Antwort. Als Sozialwissenschaftlerin, die sowohl in Russland als auch in Europa gearbeitet hat, bin ich mit den Herausforderungen der Soziologie in autoritären Staaten vertraut. Nach Beginn des Krieges führten 2 soziologische Unternehmen Umfragen durch und die Ergebnisse zeigen, dass etwa 65% von Russen eine spezielle Militäroperation in der Ukraine unterstützen würden. Aber wie kann man diesen Zahlen trauen? Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass die staatlichen Soziologen die Ergebnisse direkt verfälschen. Es gibt jedoch einige Faktoren, die die Ergebnisse einer Umfrage stark beeinflussen können, zum Beispiel die Formulierung der Fragen. Bei der Formulierung besondere militärische Operation und nicht Krieg oder Invasion und nicht alle Menschen sind dafür bereit, solche Fragen offen zu beantworten. Natürlich offen sagen sie das, was sie glauben, dass die richtige und korrekte Antwort ist. Darüber hinaus sind Alter, Geschlecht, Wohnort ebenfalls wichtige Faktoren. Aber wir wissen leider nicht, ob diese Faktoren berücksichtigt wurden. Warum erzähle ich Ihnen jetzt so viele Details über diese Umfragen? Es ist eine der wichtigsten Methoden, mit denen der Staat seine Entscheidungen legitimiert. Die russische Regierung präsentiert die Ergebnisse der Umfragen, um den Eindruck zu erwecken, dass die Mehrheit die Entscheidung unterstützt. Als das neue Gesetz über die sogenannte homosexuelle Propaganda eingeführt werden sollte, schrieb die staatliche Presse, dass die große Mehrheit von Russen, 88%, das Gesetz unterstützt. Wir wissen nicht, woher diese Daten kommen. Aber es entsteht der unmittelbare Eindruck, dass die Entscheidung von der Bevölkerung mitgetragen wird und dass die Regierung alles am Interesse des Volkes tut. Die gleiche einfache Idee steckt auch hinter dem Phänomen der Astroturfer. In Russland werden sie auch Kremlin-Bots oder Webbrigaden genannt oder 50-Cent-Party oder 5-Groschen-Partei. Die Gesamtzahl solcher Kommentatorinnen in China wird auf 300.000 geschätzt. Sie sind bezahlte Online-Kommentatoren, die den Diskurs beeinflussen, um den Eindruck zu erwecken, dass eine bestimmte Meinung in der Gesellschaft viel weiter verbreitet ist. Im Gegensatz zu Bot-Konten, die computergesteuert sind und durch die Anwendung von automatisierten Computerprogrammen aufgedeckt werden könnten, agieren Trolle oder Astroturfer über Accounts, die von Menschen geführt werden. Im September 2013 wurde die russische Journalistin Alexandra Garmazhapova von der russischen Internet Research Agency in Olgina bei St. Petersburg angestellt. In dem von der Nova Gazeta Magazin veröffentlichten Artikel wurde diese Agentur zum ersten Mal als Trollfabrik bezeichnet. Um ihre Ziele zu erreichen, nutzen die Trolle alle Arten von sozialen Netzwerken, von russischsprachigen Kontakten bis zu den internationalen Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Die Hauptaufgabe von Online-Trollen besteht darin, gefälschte Kommentare für Debatten zu schreiben, an denen sich echte, nicht anonyme Nutzer beteiligen müssen. Das Personal der Internet Research Agency bestand in 2013 aus rund 400 Personen, die rund um die Uhr nach einem speziell entwickelten Schema Kommentare in den sozialen Medien veröffentlichen. Sie werden dazu bezahlt, Kommentare zu den Erfolgen Wladimir Putins, der destabilisierten Aktivitäten der Opposition und den Konflikten in der Ukraine und Syrien zu verfassen. Bei Olgina nach Angaben ehemaliger Mitarbeiter 135 Kommentare pro Tag ist die Regel. Im Jahr 2014 veröffentlichte die Hackergruppe Anonymous die Dokumente, die bestätigen, dass die Finanzierung der Trollfabrik durch Strukturen erfolgte, die mit Jewgeni Prigozhin verbunden sind. Das ist der gleiche Jewgeni Prigozhin, der die Wagner-Gruppe kontrolliert, eine von der russischen Regierung unterstützte paramilitärische Organisation, die an militärischen Konflikten in Afrika, Syrien und jetzt in der Ukraine beteiligt ist. Der Kreml hat jede Verbindung zu den Trollfabriken natürlich abgestritten. Astroturfer ist ein Phänomen, das offensichtlich nicht nur den russischen politischen Diskurs betrifft. Viele Regierungen wenden heute erhebliche Ressourcen auf und beschäftigen eine große Zahl von Menschen, um Inhalte zu generieren, Meinungen zu lenken und mit dem ausländischen und inländischen Publikum in Kontakt zu treten. Die Social Media Plattforms, die als potenzielle freie Öffentlichkeit beschrieben wurden, sind heute zu Instrumenten der sozialen Kontrolle geworden. Nach Angaben des amerikanischen Justizministeriums haben die russischen Trolle während des Präsidentswahlen 2016 versucht, das politische System der USA zu untergraben. In einem speziellen Entschluss hat das Europäische Parlament in 2016 die Frage der bezahlten Internet-Trolle auch aufgegriffen. Und jetzt haben Sie möglicherweise eine Frage. Was kann man eigentlich dagegen tun? Erstens gibt es die Online-Gemeinschaft, die selbst recht aktiv die Trolle aufdeckt, die virtuelle Öffentlichkeit stören. Zum Beispiel, um gefälschte Konten in Russland zu verfolgen, wurde eine Gruppe namens Beobachter gegründet. Beobachter sammeln eine Datenbank mit den Profilen solcher Nutzer auf YouTube, die als Trolle identifiziert werden. Im April 2018 löschte Facebook-Chef Mark Zuckerberg hunderte von Beiträgen und Konten der Internet Research Agency. Zweitens, gibt es die Leute, die Aktivdaten aus den Fabriken durchsickern lassen. Bei der Einstellung bei der Fabrik müssen angehende Trolle eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben. Aber viele Trolle, die Russland seit Beginn der Mobilisierung verlassen haben, sprechen recht offen über ihre ehemaligen Tätigkeiten. Solche Leaks bieten hervorragendes Material, um zu lernen, wie Trolle arbeiten. Drittens, gibt es die Forschung, die sich einerseits mit den großen Datenmengen befassen kann und eine gewisse Kategorisierung der Trollverhaltens ermöglicht. Andererseits gibt es die qualitative Analyse, die die von Trollen verwendeten Strategien genauer untersuchen kann. In meiner einigen Forschung habe ich ein Kategoriesystem vorgeschlagen, das mit einem gewissen Grad an Sicherheit erkennen lässt, ob es sich um die Trollkonten handelt. Im Frühjahr 2015 entdeckte der Internetforscher Alexander Lawrence mehr als 20.000 Kreml-Bots auf Twitter. Nach der Untersuchung der sozialen Verbindungen von diesen Konten stellte der Forscher fest, dass fast 3.000 von ihnen eine eng verbundene Gruppe bildeten, deren Topologie sich drastisch von natürlichen unterschied. Es gibt auch mehrere Webseiten, die die Aktivitäten von Trollen aus Twitter überwachen. Die Autoren nutzen jetzt die Technologie des Machine Learning zur Überwachung der Aktivitäten. Das heißt, ihre Software hat gelernt, Propaganda aufzuspüren, indem sie das Verhalten und das Vokabular des Propagandisten untersucht. Und zum Schluss, was können wir als Bürgerinnen und Internetnutzerinnen tun? Ich glaube, eigentlich nicht viel. Ich glaube, wir sollten weiterhin auf den Qualitätsjournalismus und gute Soziologie vertrauen. Wir sollten uns aber immer vor Augen halten, dass das Internet nicht automatisch frei und nicht neutral ist. Wir sollten immer natürlich die Quelle der Informationen überprüfen.
Bezahlte Kommentatoren und Trolle agieren über Accounts, die von Menschen geführt werden und daher nicht, wie computergesteuerte Bots, technisch leicht zu erkennen sind und vermitteln damit den Eindruck, dass Meinungen viel weiter in der Bevölkerung verbreitet sind, als es tatsächlich ist. Fake News sind für den Vorstand des Internationalen Instituts für Medien, Professor Fred Durnheim, nichts Neues. Sie gibt es seit der Antike.
Wenn wir in die Geschichte zurückschauen, gab es die erste Geschichte, ich habe mir das rausgesucht, in der Antike. Also auch in der Antike gab es schon Fake News. Sie hießen vielleicht nicht Fake News, weil den Begriff kannte man noch nicht. Aber im Jahr 335 vor Christus gab es in der griechischen Stadt Theben einen Aufstand. Und zwar deshalb, weil vermeldet wurde, Alexander der Große sei tot. Es kam dann zu heftigen internen Bürgerkrieg, man könnte das heute wahrscheinlich Bürgerkrieg nennen. Theben wurde niedergebrannt, nur Alexander der Große war nicht tot. Er ging dann selbst in die Stadt und machte dann den Rest, glaube ich, von Theben noch zunichte, nämlich weil er die bestrafen wollte, die geglaubt haben, dass er tot sei. Das sind Fake News im Prinzip, wie wir sie heute kennen, nur in der damaligen Zeit. Wahrscheinlich hat doch die Zeit etwas länger gebraucht, bis die Meldung vom angeblichen Tod Alexander des Großen in Theben wahrscheinlich einige Wochen gebraucht hat, bis sie angekommen ist. Heute dauert das ein paar Sekunden, was die Sache nicht erleichtert, sondern vermutlich gewaltig erschwert.
Professor Fritz Hausel, stellvertretender Vorstand des Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaftler an der Universität Wien und Präsident von Reporter ohne Grenzen Österreich, skizzierte ein paar Vorschläge, wie man auf die Misere reagieren könnte. Besonders durch medienpolitisches Handeln, aber auch durch Veränderungen im Journalismus. In Zukunft wird es vermehrt notwendig sein, in Form eines investigativen Journalismus herauszufinden, in welchem Auftrag und mit welchem Ziel Trolle agieren. Hierzu ist eine gediegenere Weiterbildung von Journalistinnen und Journalisten notwendig. In diesem Sinne ist es begrüßenswert, dass Kurier und Profil eine Investigativakademie gründen wollen.
Naja, das Erste, was immer im Journalismus bedeutsam ist, und das unterscheidet sich jetzt auch nicht von anderen Sachverhalten und Situationen im Wesentlichen, nämlich zu klären, wer spricht, in wessen Interesse. Das ist selbstverständlich bei Trollen und insgesamt aufgrund der Anonymität der weitgehenden in der digitalen Kommunikation gar keine Frage, eine Herausforderung. Aber wir müssen uns in der Entwicklung des Journalismus darauf sicher besser einstellen. Und wahrscheinlich werden wir öfter als in der Vergangenheit auf Recherchestrategien auch zurückgreifen müssen, wo wir verdeckt recherchieren.
Was sagt ein Praktiker wie der frühere Profiljournalist Otmar Lahodinsky zu diesem Vorschlag des Publizistikprofessors?
Nein, würde ich nicht tun. Und ich erinnere, dass eine finnische Kollegin übrigens, ich glaube, die war sogar bei unserer Sektion eine Zeit lang Mitglied, die hat ja das aufgedeckt und die hat diese Trolle vor dem bei Verlassen des Büros gefragt, was sie denn da tun, und die haben da bereitwillig Auskunft gegeben. Und was ist ja passiert? Russische Medien haben dann so quasi Rache geübt, haben sie in den verschiedenen Kanälen und in verschiedenen Medien haben sie völlig bloßgestellt und ihre privaten Verhältnisse entlarvt und ausgebreitet. Also das sieht man, man darf sich da nicht mit denen anlegen sozusagen. Und ich wollte nur etwas sagen, weil es jetzt so ein bisschen kommt, die Trollfabriken im Westen und da in Bratislava und vielleicht im Osten, also diese Ausgewogenheit, die sonst ja ein gutes Argument ist für Journalismus, aber hier möchte ich nicht ausgewogen bleiben, weil es gibt in Russland praktisch keine freien Medien mehr, schon lange keine mehr. Es gibt nur mehr staatlich gelenkte Medien. Die letzten wurden, glaube ich, vor 2 Jahren zugesperrt. Das Dost-Fernsehen und noch Kommersant und anderes. Das heißt, die Russen kriegen praktisch nur mehr, mit Ausnahme von manchen Internetseiten, wenn sie überhaupt dazu noch kommen, nur mehr gefärbte und nur mehr reine Regierungspropaganda vorgesetzt. Aus diesem Grunde habe ich mich auch bei Kriegsbeginn mit AIE dafür eingesetzt, dass zum Beispiel eben Russia Today und Sputnik in der EU nicht mehr frei ausgesendet, ausgestrahlt werden sollen.
Von deinen eigenen Leuten noch gehauen, kann ich mir erinnern.
Von einigen Leuten auch kritisiert, ja. Das stimmt, weil wir setzen uns sonst für Medienfreiheit ein, das ist richtig. Aber das hat mit Medienfreiheit nichts zu tun, weil diese Leute, diese Medien, die ich jetzt gerade sage, die verbreiten nur mehr Kriegspropaganda, ja. Und unter anderem interviewen sie dann unsere frühere Außenministerin, die am Tag nach dem Krieg erklärt, die Frau Kneißl, ja, es gibt Kriege, immer wie es Staaten kommen, Staaten verschwinden, oder das war ihre eigene, das ist sozusagen völlig normal, der Krieg, ja. Und nur, also die verbreiten wirklich schlimmste Desinformation, ja, und manchmal ist es ja fast schon lustig, ja, wenn auf Weihnachten, man kann sich das anschauen, was zum Beispiel Russia Today zu Weihnachten auf dem eigenen Telegram-Kanal verbreitet hat, ein Film, wo man sieht, man frierende eine europäische Familie in einem Zimmer und der Wind pfeift und dann Mäuse machen müssen sozusagen den Strom erzeugen, damit am am Christbaum noch Lichter sind, ja, und dann essen sie irgendwelche ganz dünne Suppen und frieren, haben nichts zu, kaum was zum Essen. Und das wird dargestellt so quasi als ist zwar Satire, aber es wird nicht gesagt, dass das Satire ist. Und das wurde dann auch verbreitet von wichtigen Putin-Apologeten und Propagandaleuten wie die Frau Margarita Simonian, ja, die hat dann gleich wieder hunderttausende Zuseher gehabt zu diesem Merry Anti-Russian Christmas, wie diese Sache heißt. Ja.
Dr. Elisabeth Herrisch, Buchautorin und Russlandkennerin, sorgt sich, wie unausgewogen das Bewusstsein für bestimmte Ereignisse sei. Journalisten müssen Themen auf den Grund gehen und recherchieren, warum News in einem bestimmten Narrativ dargestellt werden. Es besteht allerdings nicht nur die Möglichkeit, Fake News richtig zu stellen, sondern auch Informationen zu erweitern, denn, und jetzt ein Zitat, eine Lüge besteht nicht nur in der qualitativen Verfälschung einer Wahrheit, sondern auch in der Unvollständigkeit einer Berichterstattung, indem man nur einen Punkt herausstellt und wesentliche Tatsachen auslässt. So Herrisch.
Ich möchte nur zu unserem Kollegen Laudinsky sagen, also das scheint mir dann doch wieder sehr einseitig in der Richtung, dass sozusagen alles, was von Russland kommt, katastrophal ist und das andere nicht. Also das nur dazu. Und dann darf ich vielleicht sagen, die ukrainische Presse ist im höchsten Maße in Gefahr bzw. im höchsten Maße einseitig unter der Knute. Und es gibt Journalisten, die in alternativen Medien sich nur herauswagen, davon zu berichten, wie viele Medien abgedreht worden sind, weil sie Dinge, die der Wahrheit entsprechen und dem Regime nicht schmeichelhaft sind, publizieren. Also weil wir jetzt gerade in diesem russisch-ukrainischen Konflikt in alles unter diesem Aspekt sehen, wo natürlich sehr viele Machtinteressen eigentlich der Großmächte, das ist eigentlich ein Stellvertreterkrieg, wie sicherlich bekannt ist, eine Rolle spielen. Das sind dann dementsprechende Versionen notwendig, um bestimmte Vorgehensweisen zu rechtfertigen. Und es ist eigentlich unsere Aufgabe, keineswegs einseitig im Vorhinein Urteile zu fällen, oder es gibt sicher Beispiele für das eine oder andere natürlich, aber selbst für diese Missetaten, die hier so also ganz grauenhafte Missetaten in diesem kriegerischen Konflikt aufgezeigt werden, selbst da ist sehr viel verschwiegen, was von Ukrainern glaubhaft, aber hinter vorgehaltener Hand und unter der Sorge, dass man da vielleicht entdeckt wird. Denn eine Lüge oder Unwahrheit besteht nicht nur in der qualitativen Verfälschung einer Wahrheit, sondern auch in der Unvollständigkeit einer Berichterstattung. Das heißt, wenn man einen Punkt herausgreift und wesentliche kontextuelle Tatsachen auslässt.
Diese Aussagen von Frau Herrisch führten am Podium zu Widerspruch und Unverständnis, besonders beim internationalen Journalistenpräsidenten Otmar Lahodinsky.
Da sind wir uns darüber einig, dass doch die russische Armee ein Land entgegen allen völkerrechtlichen Gesetzen und Verträgen überfallen hat. Die russische Armee ist in der Ukraine, sie ist vorgedrungen. Ja. Umgekehrt gibt es mit ein paar Ausnahmen, ja, überhaupt, es gibt keine ukrainischen Soldaten auf russischem Territorium, ja. Höchstens, dass sie von früher vielleicht aus familiären Gründen in Russland gelebt haben und jetzt kämpfen müssen. Ansonsten ist es doch klar, wer hier der Aggressor ist und wer das Opfer. Ein Land, ein Nachbarland von uns wurde überfallen. Ja? Darüber sollte eigentlich, das ist schon auch ein Thema, weil wenn wir uns darüber nicht einig sind, dann natürlich kann man einige Feinheiten finden, dass vielleicht natürlich auch in der Ukraine es mit der Medienfreiheit nicht so gut bewandt ist, ja, aber also ich möchte in Russland nicht Journalist sein, ja, das ist, es gibt dort keine freien Medien mehr, und wenn das nicht, es gibt eine wunderbare Organisation, mache ich jetzt noch Werbung, eine EU Agentur, die heißt EU versus Disinfo, und die sitzen in Brüssel, und da sitzen Leute, die sprechen sehr gut Russisch, und die machen nichts anderes, als jeden Tag sich die schlimmsten Fake News aus russischen Quellen anzuschauen und das dann auch ins Netz zu stellen. Das kann man wunderbar sehen mit Untertitel, auch auf Deutsch, auf Russisch, man kann sich das anschauen. Und hier hat die EU erstmals entdeckt, als sie das gegründet wurde, dass sie was tun müssen, weil wir haben vorher darüber geredet, dass die Russland hat sich eingemischt in die europäische Demokratie. Sie haben den Brexit befürwortet und auch aktiv befördert, und sie haben sich in die französischen Präsidentenwahlen eingemischt und auch in die US-Wahlen. Ja? Und in Europa jedenfalls wurde das als Problem erkannt, spät aber doch. Und seither gibt es auch diese den Media Democracy Act und andere Regelungen und auch eben Regelungen gegen die Verbreitung von Fake News. Und das hat eben mit Medienfreiheit nichts zu tun, wenn man solche Propagandasender einfach verbietet.
Leider ist der Journalismus oft überfordert, und es braucht manchmal Jahre, bis die Wahrheit herauskommt. Gerade in Kriegszeiten ist es schwierig, die Authentizität einer Quelle zu verifizieren. Insbesondere, weil heutzutage Geschichten bereits draußen sind und sich viral verbreitet haben, bevor es überhaupt möglich war, klassisch zu recherchieren, und damit der Rezipient immer wieder auf Propaganda hereinfällt.
Also die Unterschiede sind schon noch relativ deutlich, aber wir müssen natürlich auch dazu sagen, dass auch die Ukraine im Index der Pressefreiheit also ganz viel Luft nach oben hat, und das auch bevor der Krieg begonnen wurde. Ja, es gibt einen sehr deutlichen Unterschied noch zwischen den beiden Ländern, Russland und der Ukraine. Aber wir müssen uns schon klar sein, auch wenn wir einfach historisch auf kriegerische Auseinandersetzungen blicken, Propaganda wird immer von mehreren Seiten eingesetzt. Ja? Die Frage, wie scheußlich die Propaganda ist, zu sagen, ja, da würde ich sagen, da gibt es meistens graduelle Unterschiede, und höchst zivilisierte Länder scheuen auch nicht davor zurück, in solchen Fällen übelste Propaganda zu betreiben. Ich erinnere nur den damaligen Kriegsbeginn-Begründungskontext, als Amerika im Irak einmarschiert ist und eine Inszenierung in New York oder was Washington gemacht hat mit einer angeblichen Krankenschwester von der Neonatologie, die in Tränen darüber berichtet hat, wie grauslich die irakischen Soldaten da auf der Frühchenstation Babys aus dem Brutkästen auf den Boden geworfen hätten. Die ganze Geschichte war von A bis Z eine erfundene Geschichte, wie der Journalismus viele Jahre später, leider erst viele Jahre später, nachrecherchiert hat. Da sage ich, man hätte in dem Fall eigentlich, und das ist sozusagen mein Vorwurf vielfach auch nicht an den Journalismus als solches, weil die Rahmenbedingungen sind oft sehr schwierig, sondern der Vorschlag, sich immer in solchen Situationen ein Stück der Geschichte des eigenen Berufs bewusst zu werden und zumindest eines zu tun, nämlich sowas wie einen journalistischen Beipacktext für die Mediennutzerinnen mitzuservieren und zu sagen, wir sind in so einer Situation oft auch überfordert. Wir können die Qualität der Recherche nicht so garantieren, wie wir sie sonst in Nichtkriegszeiten garantieren können. Aber wir versprechen, wir bleiben dran und manchmal kommt eben die Wahrheit dank unserer Recherchen erst später ans Tageslicht. Das ist zwar schmerzhaft, weil eigentlich wir alle nach der Regel ticken im Journalismus, nur das zu publizieren, was reif ist, aufgrund einer sorgfältigen Recherche publiziert zu werden. Und dazu gehört, dass wir uns zum Beispiel hier auch bewusst werden müssen, wir kennen aus den früheren Kriegen die gefälschten Fotos. Ja? Das war in der analogen Fotografie auch möglich. Sie haben was wegrecherchiert, sie haben was dazu gedichtet, fotografisch. Und die Menschen haben sozusagen die Kraft der Foto. Das ist doch ein Bild. Ja? Das muss doch so gewesen sein. Heute reden wir von den Bewegtbildern, von den digitalen bewegt, wo die Manipulation noch viel einfacher ist, ja? Aber die Kraft dieser Videos, daran müssen wir arbeiten, dass wir dem Publikum auch sagen, vertraut diesen bewegten Bildern nur bedingt. Wir sagen euch, bei welchen wir es überprüfen konnten. Und das ist viel Arbeit, das ist aufwendig.
Da eine Kontrolle der Trolle kaum noch möglich ist und gerade der Einsatz von künstlicher Intelligenz beim Einsatz von Chatbots oder zur Erstellung von wissenschaftlichen Texten im öffentlichen Diskurs aufgetaucht ist, versuchte Magister Georg Markus Kainz, Präsident von Quintessenz, einen Ausblick, wie die Entwicklung von Chatbots und Trollen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ausschauen könnte. Kainz im Originalton.
Also im Grunde sind wir jetzt wieder zurück zum Kern unserer Podiumsdiskussion mit den Trollen. Und ich habe also, wenn man so Richtung künstliche Intelligenz jetzt sich so Fantasien entwickelt, wirklich Angst, was mit uns passiert. Man könnte so sagen, das sind dann die Trolle 2.0. Wir hatten am Anfang beim Internet ja diese eine Geschichte mit den Bots. Das ist ja auch in dem Vortrag gekommen. Das heißt, man hat einfach Maschinen beigebracht, so zu agieren wie Menschen. Und das Schöne ist ja, dass das immer ein Wettstreit ist. Die einen machen was, es wurden die Bots entwickelt. Wir haben uns geärgert, dass plötzlich etwas, was für uns als Menschen entwickelt worden ist, von Maschinen übernommen worden ist. Dann hat man Maschinen entwickelt, die die Bots erkannt haben und hat sie einfach abgestraft. Und dann wurde das Nächste entwickelt. Und dann kamen dann die Trollfabriken, die einfach nicht mehr so leicht zu erkennen waren, weil ein Mensch halt agiert wie ein Mensch, auch wenn er Propaganda schreibt. Aber es war dann auch wieder möglich und ich meine, was wir zum Beispiel bis jetzt völlig ausgelassen haben, ein großes Problem der Wikipedia ist ja, dass das auch von Büros geschrieben wird. Und natürlich versucht jetzt die Gemeinschaft, das in den Griff zu kriegen. Es ist immer ein Wettstreit. Das ist leider das Problem. Und als Journalist habe ich ja den Vorteil, mich sozusagen in einem Fachgebiet auszukennen, ich hoffe es zumindest, und im Zweifel hätte ich in New York, als ich das Beispiel gekommen ist, einfach in die Disco gehen müssen und hätte die Fake-Geschichte vor der UNO enttarnen können. Das hat nur leider niemand getan. Das Internet ist das Problem, das ist ein Medium, das wir alle benutzen und das benutzen wir mit unseren naiven Augen. Das, was wir sehen, glauben wir. Ich kenne das aus meiner Zeit noch in Deutschland, wo wir Livestreams übertragen haben und ein Kooperationspartner von uns hat bei einem Live-Fußballspiel die Bandenwerbung ausgetauscht, weil er sie auch verkauft hat. Das heißt, die Technik damals, das war knapp um die Jahrtausendwende, war bereits in der Lage, ein Fernsehbild live zu manipulieren. So, wir reden jetzt hier und bitte eins, die Computer sind nie intelligent, das sind Programme. Wir haben nur den Programmen erlaubt, ohne unsere Regie sich selbst die Daten zusammenzusuchen. Gesichtserkennung ist so entstanden, dass man einfach zwei Computer gesagt hat, du programmierst ein Bild und du versuchst es zu erkennen und das ist hin und her gegangen, bis es halt so gut war, dass wir Menschen zu deppert sind, Entschuldigung den Ausdruck, aber wir sind zu deppert, es zu erkennen. Es gibt in Amerika Anrufe von Agenturen, wo Computer die Leute anrufen und der Mensch ist nicht in der Lage zu erkennen, dass er mit dem Computer spricht. Es gibt aber eine Handy-App, die das erkennt. Problem, deine Frage, künstliche Intelligenz, die Chat-Geschichten, auch die Manipulation der Bilder, die sind so und wir glauben das, was wir sehen. Das ist das Fürchterliche. Und es gibt ja die Gatekeeper-Funktion der Massenmedien ja immer weniger. Das heißt, bevor am Abend die Leute die Nachrichten einschalten, haben sie ja über Social Media schon tausendmal irgendwelche Nachrichten gehört und im Kopf ist ein Vorurteil entstanden, das ich dann sehr schwer über Berichterstattung wieder wegräume. Und das große Problem, gerade jetzt, wo wir uns hinentwickeln, der künstlichen Intelligenz ist, dass die Geschichten produzieren, die für einen normalen Menschen nie zu enttarnen sind. Auch Bilder zu machen. Es geht ja auch, wenn ich Bildredakteur bin, bitte im Fernsehen, wo schneide ich? Wenn ich am Anfang eine Szene weglasse, es gab da einen Fall, als die Flüchtlingsbewegung in Ungarn war, wenn ich davor oder dahinter etwas wegschneide, ändert sich die Story komplett. Wenn ich das jetzt einem Computer übergebe und ihm sage, irgendwer zahlt den ja, bitte, die Tollfabriken zahlt ja auch irgendein Mensch, die tun ja nicht nur, was ihnen Spaß macht. Das heißt, irgendjemand beauftragt jetzt dieser künstlichen Intelligenz, etwas in ihrem Sinne zu machen. Und das Problem ist, ich bin Steirer und der Peter Rosecker hat gesagt, wir müssen lernen, dass die Dampflok mit 40 Stundenkilometer fährt. Das müssen wir erst als Menschen verarbeiten. Wir haben es leider nicht gelernt, mit dieser Masse an ungefilterten Informationen, die über uns, über das Internet, die Medien auf uns einströmen, umzugehen. Wenn das jemand ist, dem ich halbwegs vertraue, einer meiner 10.000 Freunde auf Facebook und Co., und der schickt mir was, dann glaube ich dem. Und deswegen die Sorge, wenn wir Sorge hatten, was die Trolle mit der öffentlichen Meinung mit uns machen. KI ist wirklich etwas, wo wir uns wirklich Gedanken machen müssen, weil für uns als normale Menschen ist es unmöglich zu erkennen, ist das jetzt Fake News, ist das zusammengetischlert, weil ich kann ja nicht hinfahren, ich kann nicht überprüfen, ich kann nicht schauen, stimmt die Geschichte oder nicht. Und das Problem ist, die Technik ist heute so leistungsfähig, dass es im Live-Bild passiert. Das heißt, wir könnten das bitte jetzt ins Fernsehen live übertragen und uns hier in jemanden reinsetzen und der Zuschauer würde plötzlich am Podium jemanden sehen, der mitdiskutiert, obwohl er hier im Raum nicht ist. Technisch sind wir dort.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war eine Zusammenfassung einer Podiumsdiskussion, die das Internationale Institut für Medien am 18. Jänner 2023 im Jura-Säufer-Saal in der Wiener Hofburg durchgeführt hat. Sendungsgestaltung Ben Kasses. Auf Wiederhören bei unserem nächsten Podcast Mikrofonierte Gedanken.